Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Welche Folgen hat das Attentat auf Donald Trump für den US-Wahlkampf? Über diese Frage wird in den Medien seit Tagen an allen Ecken und Enden hoch und runter analysiert, gedeutet und spekuliert. Denn, dass es Folgen hat, da sind sich so ziemlich alle einig. Bei manchen aber, da geht die Deutung inzwischen so weit, dass sie die Messe für gelesen halten. Da führt dann an Trump als nächstem Präsidenten der USA gar kein Weg mehr vorbei. Und ein Grund dafür, ein ohne Zweifel ikonisches Foto eines verletzten Politikers mit gereckter Faust. Wir schauen in dieser Sendung genauer hin. Auch darauf, wie Medien in den USA bislang berichtet haben über das Attentat und wie schwierig es jetzt für sie ist, Trump weiterhin kritisch zu begleiten. Zuerst aber bleiben wir noch in Deutschland und schauen uns ein Magazin an, das die Bundesinnenministerin heute verboten hat. Seit 2010 gibt es das Magazin Kompakt und es hat sich in den vergangenen Jahren zum vielleicht reichweitenstärksten Organ der neuen Rechten in Deutschland entwickelt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bewertet es schon länger als gesichert rechtsextrem. Und mit dem heutigen Tag ist Schluss, denn das Bundesinnenministerium hat Kompakt verboten und nicht nur das Magazin, das Verbot trifft auch die anderen Publikationen, vor allem auch den eigenen YouTube-Kanal. Wir sprechen über dieses Verbot, aber auch über die Bedeutung von Kompakt als Sprachrohr der neuen Rechten in Deutschland. Und zwar mit Michael Götschenberg, in der ARD-Experte für Rechtsextremismus, der auch in den vergangenen Jahren immer wieder recherchiert hat zum Thema. Herr Götschenberg, ich grüße Sie, hallo.
Ja, grüße Sie auch.
Bevor wir auf die Begründung dieses Verbots von heute schauen, erstmal ein Blick auf das Medium selbst. Was ist das für ein Medium? Wer steckt dahinter? Welche Inhalte und welchen Einfluss hat Kompakt tatsächlich?
Ja, Sie haben es ja schon beschrieben, Kompakt war zunächst ein Magazin, das monatlich erschienen ist mit zuletzt einer Auflage von nach eigenen Angaben etwa 40.000 Exemplaren, hat aber gar nicht mehr so die Bedeutung, wenn wir über das Thema Reichweite reden. Da sind von wesentlich größerer Bedeutung die Online-Angebote, die von der Kompakt GmbH auch betrieben worden sind. Und dazu gehört eben neben dem Internetauftritt, auf dem zahlreiche Angebote auch abrufbar waren, eine täglich produzierte Fernsehsendung, die auch über YouTube beispielsweise vertrieben wurde und die erhebliche Reichweiten hatte mit 350.000 Abonnenten, einzelne Filme, die von Kompakt produziert wurden, Doku-Filme kamen auf bis zu 1 Million Klicks und daran merkt man eben, welche Bedeutung dieser Anbieter auch gerade für die neue Rechte hatte.
Wie hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Verbot heute begründet?
Ja, die Bundesinnenministerin hat darauf hingewiesen, dass Kompakt zunächst mal nach dem Vereinsrecht verboten worden ist. Und das bedeutet, dass man eben auch Unternehmen verbieten kann, die deren Aktivitäten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, hat angeführt, dass es bei Kompakt um Hass und Hetze gegen Minderheiten geht, insbesondere muslimische Migrantinnen und Migranten, um die Verbreitung von Verschwörungsnarrativen, häufig auch antisemitischen Verschwörungsnarrativen. Und dass die Aktivitäten von Kompakt insgesamt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, dass es hier auch um einen Systemumsturz geht und dass das eben in der Summe nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums ausreicht, um hier ein Verbot zu verfügen.
Aber ein Medium zu verbieten ist ja nochmal eine andere Qualität als einen Verein oder ein Unternehmen dicht zu machen. Pressefreiheit ist ja ein hohes Gut. Kann Kompakt denn juristisch dagegen vorgehen?
Ja, Kompakt kann juristisch dagegen vorgehen und wenn wir uns anschauen, wie das bei Verbotsverfügungen in den vergangenen Jahren gewesen ist, dann haben die Betroffenen eigentlich jedes Mal Gebrauch davon gemacht, dass man dagegen klagen kann. Ob das nun eine rechtsextremistische Gruppierung war wie Combat 18 beispielsweise, sogar die sind juristisch dagegen vorgegangen, gegen das Verbot. Ich denke, bei Kompakt kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass man diesen Weg beschreiten wird und möglicherweise auch versuchen wird, über einen Eilantrag zu erwirken, dass der Betrieb noch weitergeführt werden kann. Aber wie das juristisch ausgeht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass das Bundesinnenministerium sich dessen natürlich bewusst ist und dass man bei den Verbotsverfahren, die man in den vergangenen Jahren betrieben hat, juristisch immer wasserdicht war und die hatten immer Bestand.
Stellt sich aber trotzdem die Frage, was solche Verbote letztlich bringen. Die Gesinnung dahinter existiert weiter, klar. Vielleicht bekommt sie ja sogar noch Zulauf durch dieses Verbot und jetzt den möglicherweise anstehenden, durch die anstehende juristische Auseinandersetzung. Wie sinnvoll ist das? Was bringen solche Verbote tatsächlich?
Ja, das ist in der Tat eine Abwägung. Also grundsätzlich muss man sagen, Sie hatten es auch erwähnt, Kompakt wurde vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft Ende 2021. Aber das bedeutet eben nicht zwangsläufig, dass es auch in ein Verbot mündet, sondern ob man diesen Weg des Verbotsverfahrens beschreitet, ist am Ende eine politische Entscheidung. Und das heißt eben auch, dass man vor der Frage steht, will man dieses Instrument nutzen oder will man es nicht? Oder man könnte ja auch sagen, dass wir als Gesellschaft es aushalten müssen, dass es solche Anbieter gibt, solche Plattformen, die eben extremistische Ansichten verbreiten. Aber in diesem Fall hat das Bundesinnenministerium halt gesagt, das ist so gravierend und hat eine so große Reichweite, dass wir der Ansicht sind, dass ein Verbot die angemessene Antwort darauf ist. Ob das am Ende juristisch Bestand hat, werden wir sehen.
Was passiert denn mit den bereits publizierten Inhalten? Also einerseits den Magazinen, dürfen die noch verkauft werden, und den Videos auf YouTube? Die waren zumindest vor etwa einer Stunde, als ich geguckt habe, auch noch abrufbar. Müssen die dann entfernt werden?
Ja, die müssen entfernt werden und tatsächlich ist es so, dass zunächst mal nichts Neues produziert werden darf, aber auch Bestehendes aus dem Internet entfernt werden muss. Auch die Betreiber von Social-Media-Plattformen werden angewiesen, die Inhalte zu entfernen. Dass das oftmals noch nicht passiert ist, hat damit zu tun, dass sie das natürlich vorher nicht wissen, dass es so ein Verbot gibt. Und das dauert halt immer eine ganze Weile. Und dann haben sie Anbieter, bei denen sie tatsächlich Probleme haben, die auch dazu zu kriegen, ein solches Verbot umzusetzen. Ich nenne als Beispiel Telegram. Mhm. Telegram ist bei rechtsextremistischen Inhalten häufig nicht erreichbar, wenn die deutschen Sicherheitsbehörden Kontakt aufnehmen. Bei islamistischen Inhalten klappt das besser. Also, es ist alles kein Selbstläufer, aber grundsätzlich ist es so, dass tatsächlich alle Inhalte entfernt werden müssen.
Das Magazin Kompakt wird verboten. Darüber habe ich gesprochen mit dem ARD-Rechtsextremismus-Experten Michael Götschenberg. Dankeschön, Herr Götschenberg. Wie berichtet man über Donald Trump? Einfache Antwort, kritisch, so wie im Grunde über jeden anderen Politiker ja auch. Damit ist aber die Herausforderung für US-Medien, gelinde gesagt, aktuell nur unzureichend beschrieben. Denn nach diesem Attentat müssen sich Medien über Lager hinweg auch mit der Frage auseinandersetzen, was haben Sie oder was hat Ihre Berichterstattung auch dazu beigetragen, ein Klima mitzubereiten, in dem es zu diesem Attentat gekommen ist. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Klaus Kamps, Kommunikationswissenschaftler von der Hochschule der Medien in Stuttgart, Autor unter anderem des Buchs Das Mediensystem der USA. Und gesprochen haben wir erstmal auch über die Frage, wie haben die großen Medien bislang berichtet über das Attentat? Denn man hat ja das Gefühl, bislang eher zurückhaltend im Ton. Teilen Sie die Beobachtung?
Ja, durchaus, jedenfalls in Teilen. Es gibt einige Ausnahmen. Wie immer hat Fox News gleich am Anfang ziemlich drauf reingehauen und den Demokraten die maximale Schuld an der Stelle gegeben. Das gehört zum Geschäftsmodell dazu. Aber wenn man andere Medien sich so angeschaut hat, bei mir ist das klassischerweise die New York Times, die Washington Post und Wall Street Journal. Dort konnte man schon sehen, dass man dort auch schon so ein bisschen auf Reflexion, Ausgleich fixiert war.
Jetzt ist natürlich die Frage, so eine Zurückhaltung, wie lange wird die bleiben? Ist die nachhaltig?
Also von Seiten der eben genannten Medien durchaus. Was in wenigen Wochen, vielleicht sogar auch Tagen passiert, kann man nicht unbedingt sagen. Ich glaube, ein sehr zentrales Schlüsselereignis wird die Rede von Trump am Donnerstag, ist sie, glaube ich, sein. die sicherlich für einen Großteil auch der rechtskonservativen Medien sozusagen den Ton auch vorgibt, wie man damit jetzt umgeht. Ob er tatsächlich jetzt etwas ausgleichender wird oder ob er sehr stark auf Attacke geht.
In den vielen zahlreichen Analysen jetzt nach diesem Attentat war ja immer wieder die Rede von der polarisierten Gesellschaft, von der tiefen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Ist das jetzt der Moment, in dem diese Spaltung überwunden wird oder zumindest weniger stark ist, oder wird die Spaltung eher noch tiefer werden über lange Sicht?
Da wird sich überhaupt auf lange Sicht nur was ändern können. Also das mal vorausgeschickt, dass auch ein solches Schlüsselereignis das jetzt nicht ändert. Das geht natürlich dort über alle möglichen Teile der Gesellschaft, Medien, aber auch Zivilgesellschaft rein. Ich meine, da gibt es Dating-Apps, die sind halt nur darauf angelegt, sich mit Republikanern quasi oder mit Demokraten zu treffen. Nicht, dass man in die falschen Hände gerät. Dadurch, dass die Polarisierung so derartig manifest tief in der Gesellschaft ist, sehe ich da kurzfristig überhaupt keine Änderung.
Inwieweit sind denn Medien mitverantwortlich für diese extreme Form der Polarisierung, die wir ja so hierzulande noch nicht kennen?
Ja, sie sind auf jeden Fall mitverantwortlich, sogar im hohen Maße. Es gibt natürlich auch in hohem Maße eine Verantwortlichkeit von einzelnen Politikern, die auf republikanischer Seite zum Beispiel mit Newt Gingrich zu benennen wären, der schon in den 90er Jahren extrem darauf abhob, daraus eine Art politisches Mantra zu machen, das Freund-Feind-Denken. Ne? Aber auch in den Medien das Aufkommen der Kabelsender Fox News vor allen Dingen, der eben nach der Abschaffung der sogenannten Fairness-Doktrin, das ist jetzt ein bisschen legalistisch, das ist halt eine Regulation gewesen, die dafür sorgen wollte, dass im Fernsehen auch so etwas wie Qualitätsjournalismus bewahrt bleibt. Und die hatten eben als Geschäftsmodell eben tatsächlich dieses Freund-Feind-Denken entdeckt und dann mit der Präsidentschaft Obama auf eine erste Spitze geführt. Da gehen viele Dinge natürlich Hand in Hand. Aber die Medien, pauschal gesprochen, die Medien gibt es natürlich eigentlich nicht, aber als Branche betrachtet gibt es dort sicherlich auch Leute, Unternehmen, die daran eine gehörige Mitschuld haben.
Jetzt gibt es in Deutschland in den Medien viele Kommentare, die die Wahl im Prinzip für jetzt schon entschieden erklären seit dem Attentat. Sie begründen das oft mit diesem ikonischen Foto, also die gereckte Faust. Mhm. Das ist eine Erzählung, die ist offenbar für viele Journalisten sehr reizvoll. Der eine Moment, das eine Foto, das die Wahl entschieden hat, findet da in den Medien, auch in den USA, eine Überhöhung statt?
Ja, absolut. Also, aber Sie haben es ja selber gesagt, für Journalisten hat das einen gewissen Reiz, dieser ikonische Moment, der auch tatsächlich im Foto so festgehalten wurde. Da sieht man viel tatsächlich von Ikonografie. Aber da kommt der Politikwissenschaftler um die Ecke und erinnert mal daran, dass noch ein paar Monate vor uns stehen. Das heißt, es ist auch unmittelbar vor der Wahl mag noch was passieren. Wir haben das 2016 ja auch gesehen, in dem man eigentlich Trump nach seinen Äußerungen gegenüber der Art und Weise, wie man sich Frauen nähern darf, eben auch abgeschrieben hatte, wenige Wochen vor der Wahl. Und dann kam noch mal das FBI um die Ecke und hat im Zusammenhang mit der E-Mail-Affäre gegen Clinton noch mal die Untersuchung eröffnet, was dann wiederum wenige Tage vor der Wahl von vielen Analysten als der Todesstoß betrachtet wurde. Da passiert viel noch in den nächsten Wochen. Das muss man abwarten. Und das Zweite ist, man unterschätzt vielleicht auch, dass die Seiten sehr, sehr festgefahren sind. Trumps Gegner werden deshalb nicht zu seinen Bewunderern wegen dieser Geschichte. Und seine Bewunderer gehen sowieso zu ihm. Da hätte er jetzt auch mehr als einen Streifschuss abbekommen können. Das heißt, es kommt immer oft wenige Stimmen, jedenfalls auf die Unentschlossenen an. Und die können eben mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit ausschlaggebend sein in den USA, als das bei uns der Fall wäre. Mhm. Eben durch das Wahlsystem. Und deshalb kann das sein, dass dieser Moment einen nachhaltigen Einfluss hat. Das wäre aber hochgradig spekulativ, das jetzt schon zu sagen. Mhm. Da ist es dann wie immer im richtigen Leben, wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man schlauer, dann müsste man das entsprechend abwarten.
Jetzt gibt's ja weiterhin Gründe, über Donald Trump, zum Beispiel über dessen diverse Verfahren vor Gericht kritisch zu berichten. Wird es denn jetzt schwieriger für US-Medien, scharfe Kritik zu üben an Trump, auch in seiner Rhetorik, ohne eben dieses Attentat zu relativieren?
Ja, ich glaube, es wird ein paar Tage lang sicherlich etwas Zurückhaltung geben. Aber das wird sich auswaschen, jedenfalls in den Qualitätsmedien. Was aber passiert, das sehen Sie ja, gestern am Parteitag ist zum Beispiel ein MSNBC-Journalist rausgeworfen worden, demonstrativ von einem Sohn von Trump. er habe keinen Anstand, ne, weil er hatte eine kritische Frage zur Migrationspolitik des ehemaligen Präsidenten gestellt. Und das mit dem Hinweis darauf, sozusagen doch jetzt mal in diesen Zeiten Ruhe und zu bewahren. Mhm. Ich glaube, das wäscht sich raus. Und dann wird er in einigen wenigen Tagen wieder ein ganz normaler Politiker behandelt werden. Das mag, so makaber es klingt, vielleicht auch daran liegen, dass er ja nur einen Streifschuss abbekommen hat. So tragisch das dann auch für Zuschauer war, die da schwer verletzt oder gar getötet worden sind. Der eigentlich im Mittelpunkt stehende Kandidat ist jetzt nicht übermäßig in körperliche Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm.
Wir sprechen bis jetzt vor allem über die großen, ich sage jetzt mal klassischen Medien. Anders als bei früheren Attentaten auf US-Politiker ist natürlich die Rolle der sozialen Medien eine ganz andere inzwischen. Ja. Da war der Ton auf jeden Fall in Teilen nicht zurückhaltend. Ist es, ich sage jetzt einfach mal, inzwischen auch unwichtiger, wenn Fox News oder New York Times oder wer auch immer zurückhaltend berichten, wenn auf der anderen Seite ein Post auf X, zum Beispiel von Elon Musk, einfach mal eben 200 Millionen Menschen erreicht?
Ja, das ist eine gute Frage, ob das jetzt, wie man das gewichten will, ne, was jetzt wichtiger oder weniger wichtig ist. Auf jeden Fall wären wir alle überrascht gewesen, wenn jetzt auf die Online-Medien auf einmal Ruhe und Konsens geherrscht hätte. Es ist natürlich klar, dass dort der Aufmerksamkeitszyklus direkt wieder mit brutalen Mitteln gesucht wird. Diese Zahlen schrecken mich immer so ein bisschen ab, zu sagen, 200 Millionen Leute sehen einen Post von Musk. Ja, aber ne, das sind dann viele Journalisten, die das wiederum anders sehen. Was passiert? Wie viral geht das wirklich? Manchmal sind es tatsächlich auch nur kleinere Kommunikatoren, die was Größeres auslösen können. Ist jetzt hier die eine Tendenz bei Fox News vielleicht zurückhaltender zu berichten, wichtiger als so ein Post von Musk, kann man tatsächlich offen gesagt gar nicht so genau sagen.
Wie berichten über Donald Trump die Folgen des Attentats für die US-Medien? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem Kommunikationswissenschaftler und USA-Experten Klaus Kamps. Und übrigens im Zusammenhang mit dem Attentat noch diese Meldung. Der RBB hat die Zusammenarbeit mit dem Satiriker Sebastian Hotz beendet. Den kennen die meisten vor allem unter seinem Social-Media-Namen El Hotzo. Und Sebastian Hotz hatte kurz nach dem Attentat auf Trump einen Post veröffentlicht auf der Plattform X mit der Frage, was der letzte Bus und Donald Trump gemeinsam hätten, und der dann folgende Antwort leider knapp verpasst. Der RBB, da wo Sebastian Hotz bei Radio Fritz eine Sendung moderiert, fand es nicht lustig und hat sich nun also von ihm getrennt. Am vergangenen Wochenende hat sich die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zum dritten Mal gejährt. Und die Auswirkungen sind spürbar bei den Menschen bis heute. Immer noch berichten viele Bewohner des Ahrtals, wie nervös sie werden, wenn sich nur Regenwolken zusammenziehen. Die Frage nach politischer Verantwortung für das Ausmaß der Katastrophe, die kam damals ziemlich schnell auf. Und wie Journalisten aus der Region an der Antwort dieser Frage mitgearbeitet haben, durch ihre Recherchen, das ist, wenn man das so sagen darf, und sorry für den Pathos, durchaus ein Ausrufezeichen für die Bedeutung von Lokaljournalismus. Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz ist Anke Petermann und die hat sich mit den beteiligten Lokaljournalisten getroffen und über ihre Recherchen gesprochen.
Auf Antrag der CDU-Opposition hat der Landtag von Rheinland-Pfalz in einem Untersuchungsausschuss aufgeklärt, was vor und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geschah. Der Abschlussbericht steht vom 2. August an online. Thema der öffentlichen Sitzungen ab Ende 2021.
Was ist schiefgelaufen? Wer muss die politische Verantwortung dafür übernehmen? Das waren die großen Leitfragen und die haben wir versucht, schrittweise zu beantworten. Genau wie das der Untersuchungsausschuss in einem bestimmten Teil auch getan hat.
So Sebastian Stein vom Trierischen Volksfreund. Er ist einer von vier rheinland-pfälzischen Regionalzeitungskorrespondenten, die für ihre Recherchen von der Stiftung Freiheit der Presse ausgezeichnet wurden. Das Ampelkabinett Dreier machte es fragenden Abgeordneten und buchenden Journalisten allerdings nicht leicht, erinnert er sich.
Was von Anfang an klar war, ist, dass die Landesregierung versucht, ihr Narrativ von wir wussten von all dem nichts. Das Ausmaß dieser Katastrophe war nicht absehbar. Es gab höchstens punktuelle Ereignisse, über die ganze Zeit durchziehen wird. Und innerhalb dieses Prozesses, wo die Landesregierung dieses Wording immer weiter vertreten hat, sind immer wieder Punkte aufgetreten, die dieses Wording erschüttert haben. Das waren Zeugenaussagen, das waren Leute von vor Ort, die anderes behauptet haben. Das war aber auch die Landesregierung selbst, die teils unterschiedliche Erzählungen bereitgestellt hat.
Die Widersprüche? Anlass für das Quartett der Wächterpreisträger, weiter zu recherchieren und für Abgeordnete erneut Akteneinsicht zu beantragen. So kamen Dokumente auf den Tisch, die dem Untersuchungsausschuss ein Jahr lang vorenthalten worden waren. Ein Einsatzprotokoll der Polizei und dazugehörige Videos vom späten Abend der Flut, aufgenommen aus Hubschraubern. Bastian Haug schreibt für die Koblenzer Rheinzeitung, das Ahrtal gehört zu ihrem Verbreitungsgebiet. Haug erinnert sich,
dass wir auch auf die Herausgabe dieser Videos gedrängt haben, weiß ich noch, dass unsere Zeitung maßgeblich sich dafür stark gemacht haben und ausgesprochen haben.
Neben Haugs Rheinzeitung auch der Trierische Volksfreund, die Rheinpfalz aus Ludwigshafen und die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Sie pochten darauf.
Wir wollen diese Videos sehen. Ich glaube, man kann schon sagen, den Druck, den es dann gab, auch durch unsere Zeitung, dem musste dann das Innenministerium auch irgendwann nachgeben.
So Bastian Haug von der Rheinzeitung.
Diese Hubschrauber-Videos, die haben natürlich glasklar die Lage gezeigt, dass da ein ganzes Tal vom Oberlauf bis zum Unterlauf unter Wasser steht, dass es dramatisch ist, schon vor Mitternacht.
Sebastian Stein vom Trierischen Volksfreund ergänzt.
Da sitzen Leute auf Dächern und blinken mit Taschenlampen um Hilfe. Sie können nicht von Hubschraubern gerettet werden.
Weil keine Seilwinden an Bord waren, die man dafür gebraucht hätte.
Da sind Häuser eingestürzt und das Innenministerium behauptet, wir hatten kein vollständiges Bild von der Lage.
Angeblich, weil die Videos, wetterbedingt nicht am selben Abend, direkt ins Polizeipräsidium überspielt, dort ausgewertet und dem Ressortchef zugänglich gemacht wurden, sondern auf einem Stick gespeichert und am nächsten Morgen als nicht mehr relevant für die Lage befunden wurden. Er sehe sie im Untersuchungsausschuss zum ersten Mal, sagte der damalige Innenminister Roger Lewenz von der SPD und könne darauf keine Katastrophe erkennen. Das Ahrtal war empört. Abgeordnete und Journalisten zweifelten die Stellungnahmen der Polizei und des Ressortchefs an und bohrten weiter.
Es ging ja auch so ein bisschen darum, weil die ganze Ahrflut so eine emotionale Debatte war. Im Untersuchungsausschuss auch sehr viele Zeugen von vor Ort aus gesagt haben, den Menschen so ein kleines bisschen Gerechtigkeitsempfinden wieder zurückzugeben, dadurch, dass wir versuchen, politische Verantwortlichkeit zu benennen, indem wir die Fehler herausfinden.
Auf Druck der Opposition und der Medien trat Roger Lewenz schließlich als Innenminister zurück. Ist es eine Genugtuung, das mutmaßlich mit bewirkt zu haben? Haug und Stein schütteln die Köpfe.
Ich habe das eher so empfunden, dass man seinen Job gemacht hat und das war jetzt eine Konsequenz.
Wie Lokaljournalisten aus Rheinland-Pfalz das Versagen von Politik und Behörden bei der Flut im Ahrtal mit aufgedeckt haben. Das haben sie meiner Kollegin Anke Petermann erzählt. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt's gleich wie immer die Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt, den moderiert heute Nora Karches. Ich sage danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams von Medias Res. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.